diesen Predigttext, den ich überschrieben habe mit der verborgene Schatz. Er steht in Kolosser Kapitel 1, die Verse 24 bis 29. Da schreibt der Apostel: Ich freue mich in meinem Leiden für euch und ergänze in meinem Leib, was noch fehlt an den Leiden Christi für sein Leib, der die Gemeinde ist, deren Diener ich geworden bin nach dem göttlichen Auftrag, der mir für euch gegeben wurde, Gottes Wort zu erfüllen, nämlich das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war. Jetzt aber ist es seinen Heiligen offenbart, den Gott es mitteilen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Völkern ist. Das ist nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkünden wir und ermahnen alle Menschen und lehren auch in aller Weisheit, um jeden Menschen in Christus Jesus vollkommen darzustellen. Dafür arbeite und kämpfe ich nach der Energie dessen, der in mir mit seiner Kraft wirkt. Amen. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, ein Wort für unser Herz, das es nötig hat. Und unser Herz für dich und dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, frohe Weihnachten wünscht man sich an Weihnachten. Und die Kinder freuen sich auf Weihnachten. Seltsam, nicht? Weihnachtsferien sind in Österreich 5-mal kürzer als die Sommerferien. Nein, ist nicht seltsam. An Weihnachten gibt's Geschenke. Und deswegen freuen sie sich. 3 Punkte habe ich formuliert für diese Christpredigt. Erstens die seltsame Freude am Leid. Zweitens das seltsame Geheimnis. Und drittens das seltsame Geschenk. Erstens die seltsame Freude am Leid. Ich freue mich in meinem Leiden für euch, schreibt der Apostel Paulus. Und dabei leidet er natürlich wie jeder normale Mensch nicht gerne. Er ist kein Masochist, der es liebt, gequält zu werden. Er leidet aber gern für Christi Gemeinde, wenn es ihr was bringt. Sonst nicht. Wenn es ihr was bringt, das ist wichtig. Er hat bei seiner Verkündigung immer mehr als nur Prügel bekommen. Und wenn er Gemeinden gründete, auch. Mehr als nur Prügel. Früher hat er selbst Christen verfolgt und dabei eigentlich Christus selbst verfolgt, der mit seiner Gemeinde oder mit seinen Gemeinden eins ist. Und der Herr Jesus stoppt ihn in Apostelgeschichte 9 mit den Worten: Warum verfolgst du mich? Als er Christen verfolgt. Und er beauftragt ihn, das Evangelium zu lehren und zu ermahnen. Und zu ermahnen, recht unter Gott zu leben. Die Ermahnung, gottgemäß zu leben, stört natürlich etliche. Und er bekommt das dann immer zu spüren. Wie gesagt, er leidet nicht gerne, leidet er aber gerne, wenn es Christen was bringt. Das heißt hier, dieser Text heißt keineswegs, dass er für Christus noch etwas dazu leiden müsste, weil dessen Erlösung nicht ausgereicht hat, also dass er selbst da noch etwas dazufügen könnte. Das ist keineswegs gefragt. Er ist eher in der Situation und vergleichbar mit der Mama, die ihrem Kind gerne die Krankheit abnehmen würde, wenn es dadurch gesund würde. Also Paulus hat Freude am Leid, wenn es was nützt und Menschen zurechtgebracht werden. Gott hat keine Freude am Leid zufügen. Und viel Leid in der Welt ist sinnlos, aber es hat denn doch einen gewissen Sinn. Und ich zähle 3 Punkte auf. Ja, Die Hoffnung wird genährt, dass es einmal besser wird. Nur halt die alljährlichen Friedenslichter und der römische Weihnachtssegen Urbi et Orbi nützt halt gar nichts. Trotzdem ist die Hoffnung da und die Hoffnung ist an für sich eine göttliche Gabe. Egal, ob wir das jetzt in der griechischen Mythologie anschauen oder in der Bibel. Die Hoffnung richtet sich dann auf sonst jemand. Nur wen? Also wenn ich selbst leide, bei eigenem Leid, da wird man sich, und das ist auch, hat auch seinen Sinn, da wird man sich nicht nur seiner körperlichen, sondern auch seiner seelischen und geistigen Schwäche bewusst. Da funktioniert nicht mehr alles, auch wenn es nur weh tut oder man krank ist. Da funktioniert Psyche und Geist auch nicht mehr 1a. Man wird sich seines Elends bewusst. Es ist da richtig dunkel. Nur wer heilt Seele und Geist? Psalm 23 sagt, der Hirte tut's, der große Hirte. Er erquickt meine Seele, das heißt wörtlich, er bekehrt sie, er restauriert sie. Und das tut er. Und jetzt bei Christen, die schwer gelitten haben, das ist der dritte Punkt, wegen dem Sinn beim Leiden. Christen, die schwer gelitten haben, sind die großen Seelsorger. Denn sie wissen, wovon sie reden. Und wer sie getröstet hat und wer sie heil gemacht hat. Sie können mit dem, was der Herr Jesus Christus an ihnen getan hat, auch andere trösten und ermuntern. Und das ist gut so. Gott hat keine Freude am Leid. Leid aber kann durchaus seinen Sinn haben. Es kommt zum zweiten Punkt, das seltsame Geheimnis. Also Geschenke auspacken ist aufregend. Jedenfalls unsere Kinder waren furchtbar aufgeregt, wenn sie die Geschenke ausgepackt haben. Da flogen die Fetzen sozusagen. Ein Geheimnis enthüllt zu bekommen ist auch aufregend. Und ich krieg spitze Ohren, wenn mir jemand zuflüstert, kann ich dir ein Geheimnis anvertrauen? Noch aufregender ist es, ein Geheimnis zu erfahren, das seit ewigen Zeiten verborgen war. Jetzt aber denen enthüllt wird, den Gott es mitteilen will, wie der Apostel schreibt. Es klingt so fast nach Indiana Jones und also, wie er die Schätze sucht, die verlorenen. Aber hier ist es das, was den Gott es mitteilen will. Viele, die um Gott wissen, kennen ihn aber nicht und bekommen das Geheimnis auch nicht mitgeteilt. Lässt die heilsame Frage, kennst du Gott? Und das Geheimnis? Hat Gott sich dir verbindlich heilsam mitgeteilt? Wenn ja, bist du heilig. Oje, denkst du vielleicht. Ich bin weder heilig, noch will ich das je sein. Das klingt nicht gut. Und das verborgene Geheimnis, kein Interesse. Ist wahrscheinlich so ein großartig verpacktes Geschenk mit nichts drin, außer heißer Luft. Egal, was ihr glaubt, ich sage euch das verbindliche Geheimnis. Es ist, dass Gott nicht nur bei seinem auserwählten Volk Israel zu finden war, sondern an allen Orten, in die Christus gekommen ist, um zu bleiben. Gott. Also das ist Weihnachten und das ist der Tempel in Jerusalem. Gott hat symbolisch im Tempel in Jerusalem gewohnt, auch zu des Apostels Zeiten noch. Und das Jesuskind wohnt nicht mehr im Stall, das wissen wir alle. Gott wohnt in den Gemeinden seines Sohnes, weil dort Christus ist. Und der Herr Jesus Christus hat sie verbindlich mit Gott versöhnt, sodass sie Gottes Kinder sind und damit Heilige sind. Und es ist verbindlich, was er getan hat. Das ist nebenbei ganz gut, kommt vom Verbinden. Also hier einmal verbinden und dann auch Wunden verbinden. Die werden verbunden. Und das ist ja auch gut. Schon im Alten Testament hat Gott gesagt, wo er wohnen wird. Zum Beispiel Jesaja 49,6, wo er von Christus sagt, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Bewahrten Israels wiederzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, damit du mein Heil bist bis ans Ende der Welt. So. Gut. Der Harvard-Professor Samuel P. Huntington schrieb in Kampf der Kulturen, dass Gottes 10 Gebote Europa groß gemacht hätten. Sie haben bis ins 19. Jahrhundert die ganze Welt beherrscht. Dann allerdings im 20. Jahrhundert wurden diese Gebote, wie auch Christus und Gott, zunehmend verachtet. Und seitdem geht Europa unter. Politisch und wirtschaftlich. Und geistlich natürlich auch. Also Christus hat in Europa Fuß gefasst und wurde dann gegangen. Wie gesagt, der Apostel hat das Evangelium gelehrt und zur Umkehr gerufen. Umkehr ist die Seite am Evangelium, die wenig beliebt ist. Auch wenn sie heilt. Aber es ist einfach nicht beliebt. Viele Menschen zweifeln zwar daran, dass das Leben aus dem sogenannten Urknall entstanden sein soll und sich dann selbst in seiner großen, wunderschönen Vielfalt entwickelt hat. Ja, daran kann man schon zweifeln. Und sie stellen sich Gott halt als Prinzip oder als übergeordneten Gedanken, Idee vor, als kosmische Kraft. Mit Gott als einer unverbindlichen Idee oder kosmischen Kraft, da kann man sich gedanklich anfreunden. Aber Gott, der einem ins Leben hineinruft und was befiehlt, den lehnt man ab. Nicht wahr? Ja, Weihnachten ist nebenbei auch so für halbe Christen akzeptabel, weil der kleine Jesus in der Krippe nichts zu sagen hat. Ganz einfach. Er tut's zwar trotzdem, auch die Geburt redet. Er wäre nicht geboren, wenn man gut wäre oder ganz gut wäre, wenn man ganz wäre. Der kleine und der große Jesus sagen nein, eigentlich, dass man nur eine halbe Portion ist und ihn braucht. Also das lässt man sich dann schon auch ungern sagen. Mann und Frau, halbe Portion. Egal, ob wir das als Frechheit zurückweisen, es ist so. Denn Gott hat uns eigentlich sehr gut geschaffen. Als perfekte Krone der Schöpfung, als sein Ebenbild. Ihm gleich. Und wenn einige in den Spiegel schauen, werden sie zugeben, dass sie da eigentlich ganz nahe dran sind. Aber mit Spiegel meine ich nicht den im Badezimmer, sondern den Inneren, der uns unsere Güte, Redlichkeit und Reinheit widerspiegelt. Wie sieht's im Inneren aus, im Sinnen und im Trachten, gerecht? Rein, meine Güte. Ja, meine Güte. Meine Gerechtigkeit ist nicht seine Gerechtigkeit. Und meine Güte ist nicht reine Güte. Reinen Blödsinn schaffen wir schon, aber wann war unser letzter reiner Gedanke? Und jetzt bitte nicht nachsinnen, denn es nützt eh nichts. Wir haben keine reinen Gedanken. Die sind nur beim Herrn Jesus Christus zu finden. Er war Gottes Ebenbild. Wir nicht. Er war die Krone der Schöpfung, die ganze Portion. Also Grönemeyer sang vor vielen Jahren, wann ist ein Mann? Er hat die Frage natürlich nicht beantwortet. Er fragt nur, wenn er erfolgreich ist, wenn er Geld hat, bewundert wird. Ja, das hat schon seinen Reiz und trotzdem bleibt man eine halbe Portion. Das gilt auch für die Frau. Auch sie halbe Portion, auch wenn sie die bessere Hälfte ist. Ja, und wie sieht's aus, wenn man Mann und Frau, wenn sie eins werden? Halb und halb ist ja angeblich eins. Aber Brüche addieren hilft hier gar nicht. Und ihr seid am Christtag nicht in den Gottesdienst gekommen, um Brüche zu rechnen und halbe Sachen zu hören. Deswegen zum dritten Punkt, dem seltsamen Geschenk. Das Geheimnis, das Heiden und halbe Portion verborgen war, ist, dass Christus in euch die Hoffnung auf Herrlichkeit. Jesus Christus war der einzige Ganze, ganz gerecht, stark, rein, völlig rein, liebevoll. Und ihn brauchen wir an für sich auch, um heil und ganz zu werden und ganz gut zu werden. Aber wie geht das, Christus in euch? Also zur Reformationszeit sagten Evangelische zu Katholiken, ihr esst den gebackenen Jesus. Ihr schluckt den gebackenen Jesus. Also das bezog sich auf das Dogma der Transsubstantiation, in dem der Priester an für sich Brot und Wein in Leib und Blut Christi verwandelt. Ja, wir essen Jesus. Ist das Christus in euch? Na dann Mahlzeit. Das ist nicht, was der Apostel meint. Er meint auch nicht, dass wir da den kleinen Jesus da irgendwo in unser Inneres hineinkriegen und der wuselt dann in uns herum, im Herzen oder sonst wo. Das ist es auch nicht. Was er meint hier und was er schreibt hier, ist, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt. Das sagt er in Epheser 3,17. Genau gleich. Wobei das Herz in der Heiligen Schrift zwischen den Ohren sitzt. Und das Herz ist das Hirn, in dem unser Denken, Fühlen und Wollen ist. Und jetzt, der im Himmel thronende Herr Jesus Christus kommt durch Wort und Geist in unser Hirn hinein. Er leitet, koordiniert, tröstet, heilt, kräftigt. Er kommt zu den Glaubenden. Ja, dass er das tut, also leitet, koordiniert, tröstet, heilt und kräftigt, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist jetzt noch nicht, sie ist dann, wenn er wiederkommt und ist der perfekte Einklang mit Gott, Mensch und Natur, dann ist alles gut. Dann ist wirklich alles gut. Jetzt noch nicht. Deswegen ist es ja auch die Hoffnung. Und es ist die Hoffnung, das heißt und ist wörtlich so, es ist nicht eine unbestimmte Hoffnung, denn sie hat einen Artikel. Und wenn von der Hoffnung gesprochen ist, dann ist es eine bestimmte Hoffnung. Und diese Hoffnung beruht ganz auf dem, was der Herr Jesus Christus getan hat und was er tut und tun wird. Und vor allem auch, was er mit uns tun wird. Der Herr Jesus Christus ist nicht nur im Alten Testament angekündigt worden, nachweislich. Er ist nicht nur als Kind im Stall geboren, er hat nicht nur als Prediger und Lehrer gelebt, er ist nicht nur mit fremden Sünden elend gestorben, er ist nicht nur von den Toten auferstanden, er ist nicht nur in die Herrlichkeit vorausgegangen, in die er dann die Seinen holt. Er hat nicht nur alle Macht im Himmel und auf Erden und setzt sie für die Seinen ein. Er kommt auch durch seinen Geist und sein Wort in ihre Herzen und arbeitet an ihnen. Und das ist nötig. Der Apostel schreibt, den verkünden wir und ermahnen alle Menschen und lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen in Christus Jesus vollkommen darzustellen. Oh, vollkommen. Der Herr Jesus war der einzige Ganze. Und er ist der einzige, der ganz macht. Auch halbe Portion. Und er macht sie, und das ist eine mühevolle Arbeit von ihm, er macht sie zur Krone der Schöpfung, zum Ebenbild Gottes. Da ist er dran. Und weil er dran ist, ist das auch die Hoffnung, fundierte Hoffnung auf die Herrlichkeit. Auch wenn die Christen halbe Portion sind und in diesem Leben nur zu einer Dreiviertelportion mutieren, bei Gott sind sie ganz. Denn er sieht, akzeptiert und respektiert, was sein Sohn getan hat und tut. Er hat ihr bruchstückhaftes Leben gegen sein ganzes Leben einfach eingetauscht. Ich gebe dir mein perfektes Leben und tausche es aus gegen dein Leben. Das hat er getan. Das hat er am Kreuz getan. Und er hat das gerechte Gericht Gottes über mein Leben auf sich gezogen. Austausch. Seine Güte und seine Gerechtigkeit und seine Reinheit, die hat er mir rechtlich geschenkt. Und er arbeitet an mir oder an uns. Ja, das ist gut, wenn er für mich gestorben ist und ist auch gut, wenn er für mich auferstanden ist. Und wenn er sein Leben ausgetauscht hat gegen meines, gut. Aber es ist halt zu wenig. Er muss auch an mir arbeiten. Er ist nicht nur im Himmel thronend, sondern auch hier auf Erden. Er heilt Geist und Seele. Und wenn er wiederkommt, auch den Körper. Dann ist alles gut. Und jetzt ist er verbindlich dran an Geist und Seele. Und die Frage ist natürlich, ob wir ihn da auch verbindlich dranlassen. Weihnachten macht ohne verbindlichen Jesus Christus nicht froh. Ist glitzernd hohl für halbe Portionen, die es bleiben wollen. Amen.